Ich freue mich, dass wir heute hier sein können, auch weil es so schön ist, hier mit den Fenstern, wo man rausgucken kann und wo das Licht von draußen hier reinkommt und man den Herbst sieht. Das ist wunderschön. Danke für die nette Begrüßung, danke für die Musik und die Lieder. Ich muss mit hineinnehmen. Ja, Herbst. Ich soll ein paar Sätze zu uns sagen. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich merke, das wird hier öffentlich gestreamt, sonst hätte ich noch ein paar Storys aus unserem Leben erzählt. Nein, Quatsch. Ich bin auch im Herbst des Lebens angekommen. Meine Frau, die ist noch im Spätsommer, die arbeitet noch. Ich bin im Ruhestand seit 3 Jahren und wir haben letztes Jahr unser 40-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Das war wunderschön. Dazu aber nicht mehr hier auf dieser Seite. Und wir haben vor ungefähr 8 Jahren dann das erste Mal gehört, dass unsere Schwiegertochter zu ihrem Sohn sagt, das ist Opa und Oma. Und seitdem sind wir 4-mal Großeltern. Unsere Kinder sind in Dresden und hier in Großen Ritte und auch in der Schweiz, momentan in der Nähe von Zürich, in Rapperswil-Jona. Und so versuchen wir unser Miteinander in dieser für mich die dritte Lebensphase zwischen Freiheit, Pflicht und besonderen Herausforderungen jetzt gut zu managen. Und deshalb bin ich so einmal im Monat auch unterwegs zum Predigen. Wir sind eigentlich wir sind gebürtige Bayern, also richtig, also Niederbayern und Hauptstadt München und sind auch groß geworden, auch wenn man das nicht mehr so hört. Und dann waren wir eigentlich immer unterwegs, muss man sagen, also 5 Jahre Hamburg zum Studium und dann war Bremen und Bochum und Baunatal und die letzte Station Siegen. Baunatal dazu ganz kurz, wir waren 12 Jahre in Baunatal bis 2013. Und in dieser Zeit waren wir auch einmal hier. Das ist aber schon lange her. Und da erinnern wir uns noch, wir haben uns im Kreis hier getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Raum war oder in einem anderen unten. Ja, wir haben dauernd schon gerätselt. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich auch heute hier sein kann. Und dann waren wir noch in Siegen 10 Jahre und jetzt seit 3 Jahren sind wir wieder in Baunatal und wohnen dort, aber wir gehören zur Gemeinde Kassel-Mönchenberg, so viel. Und ich bin unterwegs, noch unterwegs in unserem Bund, einmal bis im Sommer jetzt im Arbeitskreis ältere Erwachsene und in der VEF als Sprecher für, da heißt es ältere Generationen. Und ich helfe in unserem Bund noch den Kollegen und Kolleginnen, Pastoren, aber auch den Diakonen, diesen Schritt in den Ruhestand zu gehen und zwischen Hoffen und Bangen sozusagen das auch zu gestalten auf der Ruhestandstagung. Und das sind immer ganz besondere Tagungen. Ja, zum Thema der Predigt, Hoffen, offen, hoffnungslos. Das hoffnungslos zuversichtlich, das ist eigentlich eine Reihe. Und ich nehme heute die letzte, also nicht die erste Predigt. Und bei Hoffen offen, da geht es einfach beim ersten Mal darum, dass Hoffnung vom Wesen her etwas ist, was uns auch offen macht für die Zukunft, offen für andere und nicht verschlossen ist. Dann geht es um Hoffnungsmenschen und heute geht es um das Thema, worauf wir hoffen können. Ursache und Ziel unserer Hoffnung. Und ich habe im letzten Jahr einen Vortrag gehört von Hans-Joachim Eckstein, kennen vielleicht auch einige Neutestamentler, emeritierter Professor und hatte auf einer Konferenz Berufung 3.0 über dieses Thema gesprochen. Und da gibt es auch einige Anleihen in der Predigt dazu. Jetzt hören wir aber erstmal den Text und Inge, die noch arbeitet. Das wollte ich noch sagen, arbeitet noch in der Krebsberatung und aber wir machen sonst auch vieles zusammen und sie wird uns den Predigttext jetzt lesen aus Römer 8, 16 bis 32.
Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Ja, in diesem Text, den wir hauptsächlich kennen, wahrscheinlich wegen des letzten Verses, ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein. Da kommt aber auch fünfmal das Wort Hoffen und Hoffnung vor. Und das ist so typisch, weil die Bibel voller Hoffnung ist. Und wenn wir mal so mit einem Vergrößerungsglas da durchgehen, dann merken wir, wo es in, mit und unter immer wieder vorkommt und hier jetzt in einem großen Wurf. Paulus kann ja so programmatisch davon sprechen, Glaube, Liebe, Hoffnung, die Größe ist die Liebe, da fällt die Hoffnung dann immer ein bisschen runter und wenn man dann so durchscannt, dann merkt man, wie häufig auch vor im Römerbrief von der Hoffnung gesprochen wird und Hoffnung gehört mit zur Trias unserer christlichen Existenz und mal kann Paulus sehr ausführlich da sprechen und manchmal ganz knackig und kurz. Hier will ich das einmal aufschlüsseln im Römerbrief, wie das zusammenhängt von der Schöpfung und bis zur Erlösung. Wie innerhalb dieser Spannung dieses großartige Geschenk ist, das wir in Jesus Christus haben, zwischen der Schöpfung und unserem Leben und Leiden und Seufzen und der verheißenen Herrlichkeit und den grausamen Wirklichkeiten. Wenn wir jung sind, so wie viele hier unter uns, dann ist es ja so, dann sind wir irgendwie sehr, sehr agil unterwegs und haben auch viele Träume für die Zukunft. Nicht immer, aber doch in der Regel. Und da ist die Zukunft offen und die Möglichkeit, es gibt unendliche Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch, als ich Gemeindeunterricht gemacht hatte, in Baunatal, da habe ich einfach mal gefragt, was wollt ihr denn werden? Und einer hat gesagt, Fußballstar. So. Und dachte ich, toll, super, bist du schon im Verein? Nee. Ja, dachte ich, du musst aber bald anfangen. Also du müsstest schon jetzt mal was tun dafür. So. Alles okay, aber da gibt es viele Träume. Und da ist wenig Sehnsucht nach der kommenden Herrlichkeit, von der Paulus hier spricht. Und das ist irgendwie eigentlich immer so gewesen. Esther Leutpecher, vielleicht kennen einige die von Ihnen hier, die hatte mal einen Bibelsprech gesagt, die ist ja in Ostpreußen geboren und in den 30er Jahren, kurz vor dem Krieg noch, dass sie einmal so eine feurige Predigt eines Evangelisten gehört hat, der auch eingeladen hat zum Glauben. Und der hat also mit Bildern ausgemalt, dass Jesus bald wieder käme. Und sie hat für sich gebetet, Herr, nicht bevor ich verheiratet bin, bitteschön. So, das möchte ich gerne noch erleben, bevor du kommst. Und je älter wir werden, da merken wir eben auch, dass unsere innere Haltung viel von unserer Erfahrung geprägt ist. Und wir wägen das ab, das Wünschenswerte und das Realisierbare. Und zwischendurch tritt dann auch Ernüchterung ein, weil wir in unserem Leben vieles auch hinnehmen müssen, mussten vielleicht. Unvermeidbare Wirklichkeiten, Unfälle, Krankheiten, persönliche Krisen, auch Kränkungen und berufliche Krisen. Und Einwirkungen, bei denen man erkennen musste, dass die Möglichkeiten begrenzt waren, aber auch eigenes Versagen oder Verlusterfahrungen und merken, dass unsere ursprünglichen Pläne nicht so sich verwirklichen lassen oder ließen, wie wir das gedacht hatten. Und manche Träume erwiesen sich auch als Illusionen und führten zu Enttäuschungen und manchmal sehr gut zu Enttäuschungen, weil Enttäuschungen können ja auch aufzeigen, wo man sich getäuscht hat und wo man auch wieder ins Hier und Jetzt kommen muss und decken auch Täuschungen auf. Doch dabei soll unsere eigene Erfahrungen als Christen uns doch nicht hoffnungslos und auch nicht zu hoffnungslosen Menschen machen. Gerade die Nachfolger Jesu sind in eine neue Welt berufen, eine neue Existenz. Und da setzt Paulus hier in dem Text ein, dass wir durch die Liebe Gottes, durch die Liebe, die deutlich wurde in Jesus, der sich für uns hingegeben hat, in diese neue Welt hineingesaugt wurden, hineingezogen wurden. Das ist der Ausgangspunkt von ihm, wenn er spricht, dass Gottes Geist uns gewiss macht, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir daher mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und das bezeugen wir in unserem Leben und in Gesprächen und zugleich bekennen wir auch förmlich miteinander, dass die verheißene Herrlichkeit, die noch als eine ausstehende Zukunft da ist. Wenn wir Jesus erwarten und auf sein Kommen warten, dann trauen wir seinen Versprechen. Aber die ausstehende Wiederkunft Jesu zur Vollendung der Geschichte und zur Vollendung der Schöpfung steht noch aus. Und dann erleben wir, dass dieses Versprechen und dieser Glaube uns in unserer unerlösten Welt eben eine Spannung auslöst. Dazu gleich noch mehr. Und dieser Text, den wir gelesen haben, spricht von dieser Spannung. Noch ein Satz zu dem Text. Als wir hierher gefahren sind, gibt es verschiedene Wege herzukommen und wir haben natürlich Google Maps genutzt und so. Und fast alles hat auch gut funktioniert. Im Detail nachher war es dann doch ein bisschen anders, weil die Baustelle, glaube ich, die war gar nicht mehr da. Und so ist das, glaube ich, auch in der Bibel. In mancherlei Hinsicht. Ich erinnere mich, ich habe mal jemanden gefragt, der war in einer Hochzeit in Bayern und ich wollte wissen, wo warst du denn? Und er hat gesagt, Ich bin ja mal Google Maps nachgefahren. Der wusste nicht, dass er in der Nähe von Landshut und Passau war, sage ich mal. Aber er ist hingekommen. Ja, und da denke ich, dass das ist in, wenn wir Bibel lesen, auch so. Manchmal ist, wir kommen immer an, so. Aber manchmal ist ganz gut, wenn wir den Kontext wissen und auch die größere Übersicht haben. Und dann geht's aber in den Alltag. Hier geht es um so einen Kontext. Ein Text, der sozusagen, wenn man fährt zwischendurch, dass man so groß, wieder klein macht, klein scannt und sieht, wie lange brauche ich eigentlich noch, bis ich in Hamburg bin? So ungefähr. So, verstehe ich diesen Text. In diesem Text kommt eigentlich unser ganzes Glaubensbekenntnis vor. Da kommt vor, dass Jesus gekommen ist in diese Welt als Kind und das feiern wir zu Weihnachten. Da ist von der Sendung des Geistes die Rede, das feiern wir zu Pfingsten und da ist die Rede von der Ankunft Jesu und das feiern wir in den vier Sonntagen im Advent. Und das bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis in Kurzform. Prägnant und ich lade nach der Predigt auch ein, dass wir miteinander dieses Gebet oder dieses Bekenntnis miteinander sprechen. Aber wie geht es uns in dieser Zeit mit diesem Bekenntnis? Und ich muss gestehen, wie es wahrscheinlich vielen von uns geht, wenn wir morgens aufstehen und beim Zähneputzen die Nachrichten hören, dass wir den Eindruck haben, die Welt ist aus den Fugen. Russische Drohnen über Polen, autokratische Tendenzen in den Vereinigten Staaten, Israel und Gaza, schwierige wirtschaftliche Lage in unserem Land, Jobabbau in der Autoindustrie, Reformstau in der Rente, Einführung des Wehrdienstes und, polarisierende Dauerdiskussionen in den sozialen Netzwerken und. Und wohin man sieht, fragt man sich, wohin soll das eigentlich alles noch führen? Und was ist, wenn immer weniger Menschen an eine gute Zukunft glauben können? Wie kann man da eigentlich Hoffnung haben? Und ich selber muss mir immer wieder sagen lassen, jetzt mal stopp, jetzt fall nicht in den Pessimismus und in die Schwarzmalerei. Und ich merke, wie ich einstimme in dieses ewige Klagelied. Und dieses Klagelied hat ungefähr folgende Strophen. Ist das nicht schrecklich? Es ist alles ganz schlimm. Es ist einfach furchtbar. Und die neueste Variante als Schlussakkord, es ist noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Und ich denke, das ist nicht die Stimme der Hoffnung. Ob jetzt die Auswirkungen des Klimawandels oder Entwicklungen in unserer Gesellschaft oder die Spannungen in politischen Lagern und. Wir kennen vermutlich alle dieses Klagelied und sie gehen einher mit so rhetorischen Fragen, nämlich die Frage, musste das nicht alles so kommen? Sowohl theologisch gibt es das manchmal, muss das nicht alles so kommen, aber auch muss das nicht so kommen aufgrund des übersteigenden Individualismus, muss das nicht zur Selbstüberforderung führen, muss das nicht so kommen, weil die Familien sich auflösen und zum Untergang der Gesellschaft führen, muss das nicht so kommen, dass weltweite Spannungen überhaupt noch friedlich gelöst werden. Und manchmal untermauern wir uns gegenseitig diese Haltung. Und ich erinnere mich, dass ich vom Pastorenkonvent in einem Auto mit drei Kollegen zurückgefahren sind und wir haben die ganze Fahrt dieses Klagelied gesungen. Wie schrecklich das ist und was man auch gar nicht mehr verstehen kann. Paulus nimmt uns in diesen Text mit hinein, in diese Spannung, in der er ja auch lebt, nämlich dass er bekennt, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt, des allmächtigen Gottes und dem, was er erlebt in dieser Zeit. Und er spricht dann eben von dem Seufzen und dem Sehnen. Und immer wieder von der Herrlichkeit, die auf uns wartet und dass er von dort kommen wird, Jesus. Und ich habe für mich so gedacht, vielleicht haben wir oder in den Wohlstandsjahren dieser Lehre von den letzten Dingen auch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe mich ja gefreut, als ich vorhin die Einladung gesehen habe, am Stammtisch der letzten Dinge. und sagte, aha, da bin ich ja mal gespannt. Und das war dann doch was anderes, als ich erwartet hatte. Und ich glaube, dass wir, dass das vielleicht auch daher kommt, dass wir in unseren Kreisen Eschatologie und apokalyptische Lehre von der Endzeit verwechselt haben. Dass, ich weiß nicht, wie es hier in Kalten und Umgebung ist, aber ich vermute auch so, wie in Nordhessen insgesamt, nämlich, dass es in früheren Zeiten tatsächlich solche Lehren gab, wo man sich hauptsächlich darauf konzentrierte, auf die Dinge vor dem Ende der Zeit. Und natürlich gibt es im Neuen Testament eben auch Texte, wo von den Zeichen der Zeit die Rede ist, vor allem im Lukas-Evangelium und auch im Matthäus-Evangelium. Aber dann heißt es doch, dass wir uns unserer Erlösung gewiss sein sollen, die naht, und dass sie Hoffnung und Freude auslösen sollen. Ich will das für mich mal so einordnen. Es geht in der biblischen Eschatologie nicht vor allem um Apokalyptik. Und das kann man in diesem Text eigentlich ganz gut sehen. Die Spannung zwischen der unterworfenen Vergänglichkeit, der Schöpfung und der verheißenen Herrlichkeit, darum geht es. Und der Grundinhalt unseres Glaubens bezüglich der Zukunft ist nicht in erster Linie die Lehre von den letzten Dingen, sondern von den letztlich gültigen und wahren Dingen, die vor allem eine Zukunft, auf die Zukunft, aber auch auf die Gegenwart weisen, auf die letztlich gültigen Dinge, die im Reich Gottes gelten. Und zugleich unweigerlich, dass wir in dieser Welt leben, die voller Sehnsucht noch wartet. Ich will das mal kurz an einem, heute Morgen bin ich noch in den Keller gegangen und habe das geholt und dachte, ich will ein Beispiel deutlich machen mit der Spannung. Also gibt da vielleicht auch einige, die zu Hause so Heimelektrik machen, aber immer schön den Elektriker zum Schluss rufen. Da sind zwei Drähte, ja, also hier ein schwarzer und ein blauer, und da gibt es im Wechselstrom die Phase, also Plus und Minus. Und dann entsteht da eine Spannung. Aber jetzt ist da gar keine Spannung da. Sondern die ist eigentlich nur da, wenn man da eine Energiequelle davor schaltet. Also eine Batterie. Wenn eine Batterie da ist, dann entsteht Spannung. Dann kann man da messen. Da kann es, je nachdem, wie nah ich zueinander komme, kann das funken. Auch die Spannung, wenn es fließt kein Strom, aber es ist Spannung da. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit dieser Frage nach dem Wiederkommen Jesu. Wir sind durch Jesus hineingezogen in seine Welt, in eine Energiequelle. Wir glauben daran und wir haben das erfahren. Und zugleich erleben wir, das ist es noch nicht hier, immer wieder mal leuchtet etwas auf. Aber wir sind in diese Spannung hineingestellt. Und beim Lesen der Texte des Neuen Testamentes spüren wir etwas von dieser Spannung, sich in der Hoffnung ausdrückt der ersten Christen und Gemeinden. Und es war eine wahnsinnige Kraft, diese Sehnsucht und die Vorfreude auf das Kommen Jesu und zugleich das Seufzen der Schöpfung zu erleben. Aber es glitt nicht in eine düstere Weltsicht ab. Und wenn wir die Situation und die Umwelt der ersten Gemeinden ansehen, dann stellen wir tatsächlich fest, es war auch gar kein Zuckerschlecken. Es gab unzählig viele geopolitische und kulturelle Krisen, es gab Konflikte, grausame Kriege. Und im Alltag der Menschen in den Gemeinden war das bei weitem nicht so komfortabel wie bei uns. Und als Fremde in einer Kultur zu leben, mit einem fremden Glauben, oft geächtet, als Minderheit diskriminiert und ausgeschlossen, manchmal ausgeschlossen von gesellschaftlichen Ämtern, ohne eigene Versammlungsräume, keine Kirchen, keine Gemeinderäume, sondern man hat sich zu Hause getroffen, gegensätzliche Glaubensüberzeugungen, wo man miteinander rang, Gnosis, andere Irrlehren, mit denen Gemeinden zu ringen hatten. Und dennoch wurde aus ihrer Umgebung davon berichtet, dass von ihnen etwas ausging, eine Strahlkraft. Im Kleinen und im Großen haben Menschen die Kinder aufgenommen, die ihnen vor die Tür gesetzt wurden. Und diese Strahlkraft hat vor allem etwas mit ihrer Hoffnung zu tun. Die Vorfreude auf das Kommen des Kyrios. Kyrios, Herr Jesus, ist das gleiche Wort wie der Kaiser. Die Vorfreude auf das Kommen des Kyrios, das prägte ihren Glauben und das inspirierte ihre Umgebung. Und das war keine lähmende Zukunftsangst, die sich auf die Missstände dieser Welt fixierte und ihre hoffnungslose Sicht auf ihre Zukunft, sondern es war eine Zuversicht. Die Zukunft in der Bibel ist nicht die Katastrophe. Die Zukunft der Bibel ist kein Datum. Die Zukunft in der Bibel ist kein Ereignis, sondern die Zukunft in der Bibel ist eine Person. Jesus, der Kyrios, noch verborgen, hinter unserer Wirklichkeit für die Augen des Glaubens immer wieder erkennbar. Und es gibt so viele Bilder von dieser Zukunft, die Bilder in der Offenbarung, in den Evangelien, wo diese Zukunft, die Ankunft Jesu beschrieben wird. Als ich das erste Mal, als wir 2001 hierher gezogen sind, war Inge noch mit den Kindern ein halbes Jahr in Bochum und da wurde ich in der ersten Woche eingeladen, eine Beerdigung zu halten von einer russlanddeutschen älteren Dame. Irgendwo einem Friedhof, den ich überhaupt nicht kannte. Ich parkte falsch, habe nachher auch noch ein Knöllchen bekommen und musste um den Friedhof rumlaufen, bis ich da war, wo ich hin musste. Und dann traf ich auf eine singende Beerdigungsgemeinde. Und vielleicht kennen wir das auch so, in Russlanddeutschen, die treffen sich auch oft eine Stunde vorher und singen miteinander. Und diese Lieder, über die ich damals geschmunzelt hatte, die trieften vor dieser Sehnsucht. In den buntesten Bildern. Ich habe mir irgendwann mal nochmal so ein Liederbuch von den russlanddeutschen Gemeinden genommen. Da kann man feststellen, dass es ganz viele dieser Lieder. Und man kann auf einmal verstehen, dass die Menschen, die ihren Glauben nicht in Freiheit leben konnten, wie diese Sehnsucht wuchs und wie sie das in ihren Liedern sozusagen warm gehalten haben. Und man konnte da förmlich sozusagen die Straßen nach Jerusalem sehen und was da wuchs und welche Edelsteine da waren und so. Voller Bilder, weil es biblische Bilder, die sie dann in ihren Liedern so zusammenfügten. Und diese Beerdigung hatte diese Sehnsucht, aber auch die Freude, dass jemand angekommen ist. Und die Bilder sind ja auch im Neuen Testament. Ich möchte gerne auf eins eingehen, das hier im Hintergrund genannt wird. Es gibt einmal das Seufzen und im Hintergrund das Bild von Braut und Bräutigam, von der Sehnsucht. Die Schöpfung wartet, die Kreatur auf das Erscheinen der Herrlichkeit Jesu. In den Gleichnissen wird diese Sehnsucht her beschrieben als die Sehnsucht zwischen zwei Liebenden, in Braut und Bräutigam. Und sie haben eine Sehnsucht danach zusammenzukommen und dann die Ermutigung, genügend Öl in den Lampen zu haben darauf zu warten. Oder das Wehen, die Wehen einer Mutter. Und die konzentriert sich doch nicht in erster Linie nur auf die Geburt und die Schmerzen des auch, aber sondern sie freut sich doch in der Regel auf ihr Kind und wartet und weiß, in welcher Woche sie ist und überlegt, was sie jetzt tun muss. Und dann ist die Freude groß, wenn das Kind da ist. Und der Unterschied ist die Frage nämlich, wen wir erwarten. Wen wir erwarten, das entscheidet darüber, wie wir warten. Ob es der Geliebte ist oder die Schwiegermutter, die kommt. Das ist doch anders, oder? Oder wenn wir warten, dass morgen der Gerichtsvollzieher kommt, dann auch. Dann ist dieses Warten ein ganz anderes. Dann hat man Angst oder gucken, alles seine Unterlagen nochmal durchsehen. Und wenn man auf den Geliebten wartet, da ist das anders. Wir waren 2 oder 3 Jahre, ich weiß nicht, also getrennt von, muss ich das vorstellen, Landshut, das ist so kurz vor Norditalien, ja, und ich in Hamburg. Und damals konnte ich mit dem, was ich so an Geld habe, also einmal im Semester nach Landshut fahren. 750 Kilometer, das dauerte viel länger, aber in der Regel war der Zug dann auch da. Also man wusste, der kommt. Und diese Zeit im Zug, das war wirklich so. Ich habe die Stationen, ich weiß, dass Bebra zwischen Kassel und Fulda liegt, ja, also nicht aufgrund des Geografieunterrichts, sondern weil ich diese Strecke erst mal gefahren bin. Und da hielt übrigens der Schnellzug noch in Bebra, genau. Und die Spannung wurde immer größer, immer stärker. Und als ich Nürnberg nochmal umsteigen musste, dann wusste ich, jetzt ist nur eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zu fahren. Und dann sehe ich die Inge. Und ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, ob sie ein Kleid anhatte, einen Rock anhatte, aber ich wusste, die wird da sein. Und wahrscheinlich hat sie irgendeine kleine Überraschung, entweder Blumen aus dem Garten oder irgendwas Süßes oder irgendwie. Wichtig ist auf alle Fälle, sie ist da. Und das war eine spannende Zeit. In der Bibel wird diese Spannung auch mit beschrieben. Die Zukunft der Gemeinde ist eine Person, die uns liebt und die uns mit offenen Armen in Empfang nimmt. Das ist biblische Realität. Und davon wird unser Leben hier und jetzt bestimmt. Und aus dieser Berufung, in dieser Spannung zu leben, auf dieses Ziel hinzuzuleben, können wir konstruktiv sein und kreativ und zuversichtlich. Die Zuversicht, dass er, der Geliebte, kommt, treibt uns an und gibt uns Kraft und Fantasie und hilft uns, all die richtigen Prioritäten zu setzen. Die Person, die kommt, das ist das Entscheidende bei Liebenden. Und das war bei den ersten Christen zu erkennen. Das Neue Testament spricht von der Parresie, der Zuversicht, der Freimütigkeit, der Unerschrockenheit, die Offenheit, die sie hatte, das Vertrauen, das sie hatten, die Freude, die sie hatten. Und deshalb trifft dieses Wort es sehr gut. Zuletzt möchte ich gerne noch auf zwei Widersprüche oder zwei Argumente eingehen, die zu Recht oder auch zu Unrecht genannt werden. Nämlich die Frage, wird bei den vielen apokalyptischen Bewegungen in der Geschichte, ist da nicht eine Diesseitsflucht zu erkennen und eine Jen-Todessehnsucht? Ich nenne das einfach mal so ein Beispiel, das Beispiel der Adventisten in den frühen Zeiten, die dann ihr Essen gesammelt haben auf dem Berg gegangen sind und gewartet haben, dass Jesus wiederkommt. Und am liebsten auch gestorben wären, bevor es ganz schrecklich wird und so. Und das war bei den ersten Christen nicht so. Die haben eine starke Naherwartung gehabt. Also sie haben alle oder viele damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt und vielleicht morgen. Und man kann erkennen, also nach Pfingsten sozusagen, dass manche auch ihre Sachen alle verkauft haben, weil sie brauchten sie ja übermorgen nicht, wenn der Herr kommt. So eine starke Naherwartung. Aber das ist nur oberflächlich betrachtet. Wenn man bei Paulus liest, dann merkt man, dass er, obwohl er auch erwartet hat, dass Jesus kommt und als er im Gefängnis ist, schreibt im zweiten Korintherbrief davon, dass er in der Gefangenschaft in Ephesus ist und das erste Mal am Leben verzagte und damit rechnete, dass er zu Tode verurteilt werden wird. 2. Korinther 1, Vers 8. Verlor er aber in dieser existenziellen Krise nicht die Hoffnung, sondern er rechnete, dass er auch im Sterben mit Jesus verbunden bleiben würde und dass er ihn wieder sieht. Und dann schreibt er im Philipperbrief, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust, aus der Welt abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und dann ist er doch nicht verurteilt worden und ist unterwegs gewesen weiterhin und hatte Kraft, seinen Auftrag zu erfüllen. Seine Hoffnung wurde genährt aus der Beziehung zu dem, der ihn liebt, der ihn gerufen hat und der ihn auch am Ende des Lebens in Empfang nehmen wird. Unsere Erlösung, Gottes ewiges Heil, seine Ewigkeit hat in erster Linie kein Datum, sondern einen Namen. Und so konnte Paulus selbst in der Ungewissheit über den Ausgang dieses Prozesses mitten in der Gefangenschaft an die Philipper schreiben. Aus genau diesem Gefängnis dann schrieb er, der Herr ist nahe. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals, das sage ich euch, freut euch. Freudige Erwartung war es, die in Widerständen, in Krisen ihm Zuversicht und Kraft gab. Und diese Erwartung der ersten Christen, dass Jesus am Ende steht und die Seinen erwartet, das bestimmt ihre Hoffnung und Zuversicht. Sie löste eine Sehnsucht aus, die man in den Gebeten der frühen Gemeinde kennt. Und wir wissen das alles, dieses, das kann man auch so fast sagen, dieses Maranatha, unser Herr, komm. Und dann in der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ich denke mir manchmal, vielleicht sollten wir auch anfangen, diese Bilder ruhig für uns zu malen. Das zum Beispiel das Zusammenkommen in einem großen Mahl, das wir miteinander dann feiern, auch mit denen, die schon gegangen sind. Dass wir merken, dass wir auch in Schwachheit und Krankheit und Verfolgung auf dieses Ereignis zugehen. So war die Wirkung der lebendigen Hoffnung in diesem Verhältnis zu ihm, dass sie auch für andere mit in den Blick kamen. Ich schließe: Hoffnung, diese Parisie lässt uns unerschrocken und mutig sein gegen alle Schrecken und alle Angst. Hoffnung macht offen und freimütig, trotz aller eigener Grenzen und Unzulänglichkeiten. Und Hoffnung schenkt Zuversicht und Freude, selbst angesichts von Anfechtung und Gefahr. Ich möchte gerne zum Schluss noch zwei praktische Tipps geben. Die muss niemand machen, aber für mich, ich versuche mich daran zu gewöhnen und das zu machen. Bevor man morgen die Zähne putzt und das Radio einschaltet, vorher einmal ganz kurz ein Psalm lesen oder die Losung oder ein Gebet sprechen. Als erstes sich nicht mit den schlechten Nachrichten füllen. Ich glaube, das lässt uns im Alltag anders gehen. Und ein zweites. Jeder von uns hat sicher seine eigene Routine für stille Zeit am Morgen oder wo auch immer. Ich habe im Nachgang an diese Predigt, die ich schon einmal gehalten habe, diesen Text für mich nochmal ausgedruckt und wollte sie an jedem Tag in der Woche lesen, hat nicht geklappt, nur jeden zweiten Tag, dafür habe ich 2 Wochen genommen. Und ich habe festgestellt, so ein Text, der so kompakt ist, wenn man den öfters liest, da entdeckt man noch so viel anderes und er ist so stark, wirklich stark. Deswegen habe ich hier für die, die gut lesen können, klein gedruckt und für die nicht so gut lesen können, groß gedruckt hier, das mal mitgenommen. So Papier hat auch nochmal was, das liegt da einfach und erinnert uns auch manchmal. Es ist was anderes, als dass man mal im Handy guckt, man hat mal so boing, dann hat man schon wieder die nächsten Nachrichten. Wer es mal probieren will, nimmt es einfach mal mit und wenn es mehr sind, dann kopiert ihr bestimmt einen Kopierer hier.